Bin die ehemalige
Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 29. September, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet, heute allerdings nicht aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, sondern aus dem Zentrum der Finsternis der russischen Hauptstadt Moskau, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen nach Moskau, Frau Kneißl.
Guten Morgen von einem wunderbaren, goldenen Herbst-Sommer-Tag. Ja, wir sind gestern draußen gesessen in Moskau, 26. September. Und wir saßen auf einer Terrasse vor dem Hotel, in dem ich hier untergebracht bin. Und es war unglaublich schön. Es war traumhaft. Und die Hauptstadt des Reichs der Finsternis, wie sie es mit viel Ironie und einem breiten Lächeln gerade formuliert. Ist wunderschön, wie immer. Ist ein gewaltiges Kontrastprogramm zu meinem sonst doch beschaulichen Landleben, das aber für meine Erwartungen im Moment viel zu oft unterbrochen ist von eben Absenzen. Ich war ja zuerst in St. Petersburg und kurz in Istanbul. Alles ist gut gegangen. Jetzt eben für 3 Tage für die russische Energiewoche hier in Moskau. Wunderbares Kontrastprogramm. Dann bin ich glücklicherweise ein paar Tage zu Hause. Und dann geht's nach St. Petersburg und Jekaterinenburg wieder für Unterricht. Also es ist genug los, und ich muss dabei an sich dann auch immer noch viele andere Dinge absagen, weil ich sage, ich will ja involviert sein. Ich will das ja nicht oberflächlich machen. Und mehr ist nicht drinnen. Und ich muss auch immer Hilfe für die Tiere finden. Also Hunde sind bei Dogsittern untergebracht in den Vororten von Moskau, und geht schon.
Ja, und auch nicht zu unterschätzen, von ihrem kleinen Dorf, in dem sie jetzt leben, sind es eben mal knapp 6-7 Stunden bis nach Moskau rein. Also das ist jetzt auch nicht gerade ein Katzensprung, und jedes Mal sich dann um die Hunde noch kümmern zu müssen, das ist echt einiges, was da immer mit Organisationsplanungen noch zusammengeht, Frau Kneißl. Und jetzt sind Sie, wie Sie gerade schon gesagt haben, auf der russischen Energiewoche in Moskau. Auf Ihrem Telegram-Kanal konnte man auch schon das ein oder andere Bild mit Abgeordneten aus Russland, aus Venezuela, glaube ich, sehen. Also wen haben Sie dort alles getroffen, und was wird da diese Woche, oder was wurde dort besprochen, und was steht heute noch so auf dem Programm?
Zentral ist die Vorbereitung der BRICS-Konferenz Ende Oktober in Kasan. Und hier bei dieser russischen Energiewoche treffen auch die BRICS-Energieminister aufeinander. Ich bin heute an einem Panel beteiligt, wo es genau um dieses Thema geht, worauf ich mich schon sehr freue. Es wurde auch ein sehr lesenswerter Bericht vorbereitet von der russischen Energiebehörde zu genau dieser BRICS-Kooperation, weil zur Erinnerung für unsere Zuhörer, BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Anfang dieses Jahres kamen dann noch einige arabische Golfstaaten wie die Emirate und Katar hinzu, plus Iran. Das heißt, wir haben hier die größten Energieproduzenten, wenn es um Erdöl und Erdgas geht. Und wir haben natürlich auch wesentliche Energiekonsumenten wie Indien und China. Südafrika auch ein wichtiger Energieproduzent, vor allem im Bereich der Kohle. Und natürlich andere wichtige Metalle, die strategischer und strategischer werden. Ja. Also daher ist das, was innerhalb der BRICS passiert, ist, würde ich mal sagen, wirklich um einiges wichtiger, als was innerhalb der G7 passiert. G7-Konferenzen werden ja mit großem Tamtam beobachtet, und es sind schon lange nicht mehr entspannte Kamingespräche, wie sie ursprünglich geplant waren von Giscard d'Estaing in Rambouillet bei Paris, als das Mitte der 70er Jahre startete, sondern wir haben auch dort heute durchgetaktete Foren und Entscheidungsmechanismen. Nur vielleicht als Kennziffer: vor 20 Jahren hatte BRICS stand G7 noch für, ich glaube, über 40% des Welthandelsaufkommens, und die 5 BRICS-Staaten, die noch wirklich zusammenarbeiten, das war mir ein Konzept, das war ein Investorenkonzept, waren eben nicht in dieser Bedeutung. 20 Jahre später hat sich das umgedreht. Also die BRICS stehen heute für einen Großteil des weltweiten Handels, während die G7 zurückgefallen sind und dramatisch zurückgefallen sind. Also ich würde so manchen europäischen, nordwestlichen Politiker schon auch aus Eigeninteresse ans Herz legen, sich mehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Sie tun es nicht. Ja. Ich bringe hier nochmals eine Anekdote ins Spiel, weil sie sehr, sehr bezeichnend ist. Als ich 2017 Ministerin wurde, habe ich meine Kollegen gebeten um Informationen, wie ist der Stand der Dinge auf EU-Ebene und aber auch in Österreich zur Shanghai Cooperation Organization, zu BRICS, wie lauten da die Positionspapiere? Daraufhin erhielt ich die Antwort, es gibt nichts. Ja? Man befasst sich damit nicht. Und ich war damals baff, ja. Ich war wirklich, also, und es braucht einiges, um mich sprachlos zu machen, aber ich war sprachlos, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich bereits 10 Jahre lang dieses Thema lehrte und immer wieder darauf hinwies, was spielt sich dort ab, in welche Richtung gehen die Trends. Und dann kommt man zu diesen EU-Außenministertreffen und muss feststellen, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, interessiert die nicht.
Mhm. Ja, das ist schon eine unglaubliche Form der Ignoranz. Und dass die Folgen davon, die werden Sie jetzt am eigenen Leib zu spüren bekommen. Ähnliches gilt ja auch für uns hier in Deutschland. Da will man sich bis zuletzt dieser Entwicklung einer neuen multipolaren Weltordnung verwehren und tut so, wie als würde alles seinen Lauf gehen, wie bisher auch. Ja, und es hat auch der russische Präsident Wladimir Putin jetzt am gestrigen Tage, am Donnerstag, den 26. September, eine Rede gehalten. Und er hat dort ausgeführt, dass Russland trotz erheblicher Schwierigkeiten einer der führenden Akteure auf dem Weltenergiemarkt bleibt. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, meine russischen Kollegen wissen, wovon ich spreche. Es werden viele Probleme geschaffen. Natürlich behindert das zum Teil die Umsetzung unserer Pläne, aber sie werden zweifellos realisiert. Trotz der objektiven Schwierigkeiten, die allen bekannt sind, in der Tat hat jeder seine eigenen großen Schwierigkeiten, bleibt Russland einer der führenden Akteure auf dem Weltenergiemarkt. Ja, er bezeichnete außerdem die russische Energiewoche, an der sie jetzt gerade auch noch teilnehmen, als ideale Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Kooperationsvereinbarungen zu treffen und Meinungen über die langfristigen Perspektiven des Brennstoff- und Energiesektors auszutauschen. Und er hat einmal mehr betont, dass über 4000 Teilnehmern aus über 50 Ländern an dieser Energiewoche teilnehmen, um über die wichtigsten Fragen der Energieagenda zu diskutieren. Ja, Frau Kneißl, zum einen haben Sie die Rede vom russischen Präsidenten Wladimir Putin verfolgt und wie schätzen Sie diese Aussagen ein, Frau Kneißl?
Ja, ich habe sie verfolgt. Ich war gestern zugegen bei der Plenarsitzung und ja, dass es international ist, das spürt man. Ich habe mich riesig gefreut, wieder viele ehemalige Bekannte aus diversen OPEC-Konferenzen zu treffen. Also da waren Mitarbeiter von Universitäten, Firmen aus Venezuela, aus dem asiatischen Raum, aus vielen afrikanischen Staaten. Und ich habe also gerade auf der OPEC-Ebene sehr viele wieder getroffen, habe auch jetzt anschließend an unserem Podcast unter anderem ein Zusammentreffen mit dem Generalsekretär des GECF, das steht für Gas Exporting Countries Forum, das ist also so etwas wie die Gas-OPEC, wurde vor, ich glaube, 15 Jahren gegründet, mit Hauptsitz in Katar. Und da sind viele alte Verbindungen da, weil ich ja im Energiebereich seit 25 Jahren konsequent gearbeitet habe und das jetzt auch immer noch tue, nicht mehr mit dem Zeitfaktor, wie das früher der Fall war. Ich möchte das wieder stärker aufgreifen und für mich war es einfach auf menschlicher Ebene auch sehr, sehr angenehm, Menschen wieder zu treffen, die ich aus früheren Funktionen, Zeiten kenne. Und das tut der Seele gut, weil in allen anderen Zusammentreffen bin ich meistens sozusagen ein Neuankömmling und muss mir auch zuerst einen Namen machen und viele haben einfach vorgefasste Meinungen. Aber wenn man sozusagen wirklich alte Bekannte, mit denen man mal gearbeitet hat, im Erdölbereich wieder trifft, dann ist einfach schön. Und ich habe heute eben noch diese Podiumsdebatte rund zur BRICS-Energiekooperation und ganze Reihe von Interviews war gestern auch. Also diese Rede von Präsident Putin, da habe ich aufmerksam zugehört. Er hat wie immer die Dinge klar beim Namen genannt. Nichts ist einfach und das gilt für das Land in der Gesamtheit, das gilt für die Menschen, die die Firmen führen, die sie umgestalten müssen. Aber ich glaube, hier ist etwas vielleicht auch für das unser Auditorium und wir haben ja die Hörer aus sehr unterschiedlichsten Bereichen. Lassen Sie mich auch hier eine Sache festhalten, die ich gestern in ein paar Interviews gesagt habe. Ich habe sie aber nicht gesehen, dass sie wirklich so aufgegriffen wurden. Die Frage, die immer wieder an mich herangetragen wird von russischen Journalisten, von Studenten ist, wird es wieder zu einer Energiekooperation Russland-EU beispielsweise kommen? Deutschland-Russland. Übrigens als Fußnote auch angemerkt, gestern war zweiter Jahrestag des Anschlags auf die Nord Stream 2 Pipeline. Ja? Und um diese Frage zu beantworten, sage ich dann, dass EU-Europa in 4-5 Jahren von heute betrachtet und ganz besonders Deutschland wird nicht mehr diese Nachfrage nach Energie haben, aus vielen Gründen. Zum einen haben wir eine massive Deindustrialisierung, eine Abwanderung der Industrie aus Deutschland. Deutschland geht mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit in eine tiefe Rezession. Es ist Feuer am Dach in der Automobilindustrie. Da reagiert auch das Management, es reagiert die Politik viel zu spät. Ich habe in meinem Buch vor 4 Jahren das bereits manches davon festgehalten, weil es ist sehr, sehr vieles hausgemacht. Also die Automobilindustrie hat nicht die Probleme wegen des Ukraine-Krieges, wie es erstmals dargestellt wird, sondern sie hat ein Problem aufgrund von einer angesammelten Liste an Fehlschlägen, an Missmanagement, wie beispielsweise Dieselgate, wie beispielsweise auch ein nicht erkennen wollen, dass sich Automobilindustrie auch in anderen Staaten abspielt. Ja? Und da wurde einfach sehr, sehr viel verschlafen. Das heißt, Deutschland ganz besonders, und daran an Deutschland hängt einfach viel auf der europäischen Industrie, wird nicht mehr diese Nachfrage haben. Und daher ist dann eben auch von russischer Warte aus betrachtet Energiekooperation mit EU-Europa die besser zahlende Kundschaft und auch demografisch betrachtet die interessantere sozusagen langfristige Nachfrageentwicklung kommt aus dem Süden und aus dem Osten, nicht aus Deutschland, nicht aus EU-Europa. Daher wird man, sollte man, gesetzt im Fall, wir haben eine Stunde Null und es wird wieder sozusagen technisch zusammengearbeitet und die kaputt geschossene, aber doch bestehende Infrastruktur wird wieder flott gemacht, sagt man da, dann würde wahrscheinlich nicht dasselbe Gasvolumen erforderlich sein, weil Deutschland diese Nachfrage hat.
Mhm. Ja, das sind schon sehr düstere Aussichten, aber wahrscheinlich haben Sie recht. Jetzt kam gestern noch die Nachricht rein hier in Deutschland, dass BASF, das größte oder noch größte Chemiekonzern der Welt mit Sitz in Ludwigshafen, plant, weitere Standorte ins Ausland zu verlegen. Ludwigshafen, der bisherige größte Standort, soll zunehmend verkleinert werden. Es soll in Zukunft alles noch über das billigere Ausland laufen, und das ist einmal mehr ein Zeichen dafür, dass es so langsam aber sicher mit Deutschland als führende Wirtschaftsweltmacht diese Zeiten vorbei sind. Frau Kneißl, lassen Sie uns jetzt auch gerne den Blick etwas weiten und schauen, was diese Woche auf geopolitischer Ebene stattfand. Und wir müssen zunächst mal anfangen mit einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in den USA. Dort hat er sich jetzt mehrere Tage aufgehalten. Er hat an New York an der 79. Generaldebatte der UN-Vollversammlung teilgenommen und er hat sich aber auch am gestrigen Tage, am Donnerstag, mit US-Präsident Joe Biden getroffen, wo er seinen groß angekündigten Siegesplan vorgestellt hat. Ja, und dieser Siegesplan, wenn man sich den mal genauer anschaut, sieht man, dass er im Grunde genommen eigentlich nur eine PR-Geschichte ist, denn er sieht nichts Neues vor, außer dass die Ukraine eben nun auch die Genehmigung der USA fordert, auch russische Ziele angreifen zu dürfen und eben, dass der Westen weiterhin die Ukraine militärisch und finanziell unterstützt. Bei Twitter hat Selenskyj dazu geschrieben, betreffend dieses Siegesplanes entschlossenes Handeln. Jetzt kann ein faires Ende der russischen Aggression gegen die Ukraine im nächsten Jahr beschleunigen. Und weiter schrieb er bei Twitter, unser Siegesplan wird dazu beitragen, Russland praktisch zum Frieden zu zwingen. Das Ganze hat er dann auch nochmal vor dem UN-Sicherheitsrat behauptet. Dort sagte er wörtlich, Russland kann nur zum Frieden gezwungen werden. Das ist genau das, was nötig ist, Russland zu zwingen, den Frieden zu akzeptieren. Ja, und laut Selenskyj ist eine Beendigung des Konflikts nur auf Grundlage der von ihm vorgeschlagenen Friedensformel möglich, die wir hier in unserem Podcast auch schon mal auseinandergenommen haben. Er sagte eben, dass diese Friedensformel auf der UN-Charta basiere. Er sagte, es gibt keine separatische russisch-iranische UN-Charta oder chinesisch-brasilianische UN-Charta. Ja, und Wassily Nebenzia, der Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, erklärte wiederum dann vor dem UNO-Sicherheitsrat, dass Selenskyj versuche, den Westen zu überzeugen, den Konflikt mit Russland noch zu verschärfen. Selenskyj sei bereit, die Welt in den Abgrund eines dritten Weltkriegs zu stürzen. Um die Kämpfe zu beenden, muss die Ukraine nach Ansicht von Nebenzia so schnell wie möglich realistische Parameter für die langfristige Regelung der Ukraine-Krise annehmen, anstatt ständig in unrealistische Ultimaten und Siegespläne abzugleiten. Ja, Frau Kneißl, zum einen, kam sie überhaupt dazu, jetzt auch die Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York zu verfolgen, zum einen, und zum anderen, sie sind gerade in Moskau. Wie waren denn die Reaktionen jetzt in Moskau auf diese Forderung von Selenskyj, Russland mithilfe dieses nicht näher erläuterten Siegesplan zum Frieden zu zwingen? Was hat man dazu gesagt? Wie waren die Reaktionen darauf, Frau Kneißl?
Also ich habe die UNO-Generalversammlung verfolge ich lesend und habe hier im Hotel Zugang zu sämtlichen Sendern dieser Welt. Ich habe es mir ein bisschen über BBC, CNN, Deutsche Welle und was man halt hier alles so empfangen kann, angesehen. Plus auch französische Sender, und es sind natürlich immer so dieselben Bilder, es sind die von Ihnen zitierten Botschaften. Ja, ich würde es auch eher in die Kategorie PR-Aktion nochmals abtun. Ich habe auch den leisen Verdacht, es ist wirklich eine Art desperater, also Verzweiflungsschlag von Selenskyj, weil wir haben ein gelähmtes Washington. Washington ist einerseits im Wahlkampf. Wir haben einen US-Präsidenten Biden, der dann zwar einen Selenskyj noch empfängt und ihm auch zusagt, Munition für Langstreckenwaffen zur Verfügung zu stellen. Wie es sich jetzt wirklich mit den Raketen abspielt, die Selenskyj will, von denen ja auch Deutschland sagt, ja, die kann Ukraine schon erhalten und damit russisches Territorium beschießen, auch wenn sich Olaf Scholz da jetzt erstaunlicherweise doch dagegen zu stellen scheint. Aber es gibt genug Stimmen in Deutschland, die das so wollen. Und es ist, ich würde es wirklich in ich würde dem Ganzen jetzt einfach nicht sehr viel Bedeutung beimessen. Ich glaube, wir vergeuden da Zeit und Langmut, weil es geht jetzt nicht nur um die Auseinandersetzung Russland versus NATO auf dem Schlachtfeld Ukraine, wie ich es sehe, und ich glaube viele andere, sondern egal welchen Krieg man der letzten 2000 Jahre auf der Welt ansieht, sie können niemanden zum Krieg, zum Frieden zwingen. Also entweder es gibt so etwas wie die bedingungslose Kapitulation, das war die Forderung der Alliierten, inklusive der Sowjetunion, ja, die ja den Großteil dieses Kampfes gegen Deutschland und also NS-Deutschland und seine Verbündeten führte. Und es gab ja, wenn wir uns erinnern, im Jahr 44, 45 Versuche auch einer deutschen Resistance in Kontakt mit den Alliierten zu kommen, um also etwas wie Frieden zu schließen. Aber die Alliierten haben gesagt, nein, wir wollen die bedingungslose Kapitulation. Das war gegenüber Deutschland und Japan der Fall im Jahr 45. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es noch Friedensschlüsse, aber diese Friedensverträge wurden, ja, sie wurden in gewisser Weise aufgezwungen, wenn man an Versailles, Trianon, Saint-Germain und so weiter denkt. Und wir wissen auch, dass sie nicht funktioniert haben, ja. Jeder, der damals dort dabei war, und da gibt es genug Texte dazu, einer meiner Lieblingsautoren ist Keynes, der ja dazu einiges geschrieben hat, zwar ein Ökonom, aber er hat sehr klar gesehen im Jahr 1918, das sind gerade mal Feuerpausen für 20 Jahre und so war es auch. Das heißt, wer immer da die Gesprächsnotizen für Zelensky schreibt und all die anderen Wortblasen, die Leute haben keine Ahnung von Geschichte und keine Ahnung von Realität. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Ja, und es scheint mir auch, als ich die Meldung gelesen habe, dass Selenskyj jetzt hier einen Siegesplan vorstellen will und Russland zum Frieden zwingen möchte. Mein erster Gedanke war ja, es ist eine weitere PR-Show. Sie zieht, sie funktioniert. Hier im Westen sind die Medien voll, eine Meldung nach der anderen über diesen groß angekündigten Siegesplan der Ukraine. Es hat ja auch immerhin dazu geführt, dass die USA jetzt ein weiteres Hilfspaket von, ich habe die Zahlen nicht auswendig im Kopf, von mehreren Millionen US-Dollar nochmal verabschiedet haben. Mein Eindruck war, man versucht jetzt hier schon fast zwanghaft die Ukraine weiterhin eben mit immer neuen Rechtfertigungen zu unterstützen. Man muss dem Volk das natürlich auch irgendwie verkaufen. Und das läuft nur über diese riesen PR-Industrie so noch weiter in diesem großen Stil. Und ja, Frau Kneißl, eine weitere wichtige Meldung, die jetzt hier natürlich auch im Westen die Runde gemacht hat, war, dass Russland plant, seine Nukleardoktrin anzupassen. Der russische Präsident Putin hat jetzt nämlich diese Woche eine Reihe von Änderungen, Aktualisierungen an der nationalen Strategie für den Einsatz von Atomwaffen angekündigt, um der sich, wie er sagte, der veränderten militärischen und politischen Lage und dem Aufkommen neuer Bedrohungen Rechnung zu tragen. In der aktualisierten Fassung des Dokuments schlägt Putin jetzt vor, dass eine Aggression gegen Russland durch einen Nicht-Kernwaffenstaat, aber mit Beteiligung oder Unterstützung eines Kernwaffenstaates als gemeinsamer Angriff auf die russische Föderation betrachtet werden sollte. Die Bedingungen für den Übergang Russlands zum Einsatz von Kernwaffen, die seien, wie er sagte, klar festgelegt. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, wir werden eine solche Möglichkeit in Betracht ziehen, wenn wir zuverlässige Informationen über einen massiven Start von Luft- und Raumfahrtmitteln und deren Überschreiten unserer Staatsgrenzen erhalten. Und weiter, ich spreche von strategischen und taktischen Flugzeugen, Marschflugkörpern, Drohnen, Hyperschall und anderen Flugzeugen. So präzisierte er noch seine Ausführungen, und auch eine Aggression gegen Russlands Verbündeten könnte zur Aktivierung der russischen Atomwaffendoktrin führen. Er sagte, wir behalten uns das Recht vor, im Falle einer Aggression gegen Russland und Weißrussland als Mitglied des Unionsstaates Atomwaffen einzusetzen. Dies gilt auch für den Fall, dass der Feind durch den Einsatz von konventionellen Waffen eine kritische Bedrohung für die Souveränität eines der beiden Staaten darstellt. Ja, Frau Kneißl, in westlichen Medien wird dies jetzt als eine weitere Provokation Russlands und Putins dargestellt hinsichtlich eines drohenden Nuklearkrieges. Gleichzeitig hat Putin das Ganze eben ausgeführt mit oder rechtfertigt mit der neuen politischen bedrohlichen Lage rund um den sich zuspitzenden Ukraine-Krieg und eben der Ankündigung, dass auch westliche Waffen nun bald russisches Territorium angreifen sollen. Also zum einen, haben Sie da jetzt Verständnis für diese Aktualisierung der Nukleardoktrin? Heißen Sie das für gut oder sagen Sie da quasi, wie es jetzt auch in westlichen Medien steht, dass das eine reine Provokation ist, die die Lage weiter zuspitzt? Also wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Ich glaube, es ist für alle offensichtlich, dass sich die Weltpolitik massiv gedreht hat und dass natürlich auch diese zwei, bald drei Kriegsjahre eines gezeigt haben, dass wir eine völlig neue Form der Kriegsführung über Algorithmen, über künstliche Intelligenz, Stichwort ja eben auch Drohnenführung, die nicht mehr so wie noch vor einigen Jahren, als die USA das in Afghanistan starteten, sozusagen über den Bildschirm mitverfolgten. Da war zumindest ein Mensch in einem Militärbunker irgendwo in den USA und startete dann diese Drohnen auf afghanische Hochzeitsfeiern zum Beispiel. Aber wir haben mittlerweile, wie wir sehen im Gaza-Krieg, Israel hat hier gewaltige Fortschritte gemacht und preist das ja auch an, dass sozusagen diese Landinvasion in Gaza Israel sozusagen sprunghafte Innovation bescherte, wie man das so nennt. Mittlerweile können Drohnen unterirdisch fliegen, sind über künstliche Intelligenz geschaltet und nicht mehr sozusagen über einen Kommandanten, der irgendwo sitzt. Das heißt, hier hat sich massiv viel verändert. Und was ist das eine? Ich habe es gestern verglichen in einem Interview mit dem, vielleicht etwas radikal, aber so sehe ich es ich persönlich, mit der Erfindung des Schießpulvers, ja. Die Ritter starben aus, als man nicht mehr mit dem Schwert und den Rüstung vor die Stadtmauern zog, sondern es war das Schießpulver da und damit änderte sich alles, ja. Oder wenn man eben nimmt die Luftwaffe, die im Ersten Weltkrieg entstand, die auch sehr, sehr viel änderte, aber massiver war zweifellos der Bruch zwischen Rittertum und Schießpulver, ja. Das hat ja dann auch gewaltige gesellschaftspolitische Veränderungen. Und es erscheint mir ein wenig in der Analogie, zumindest für die eigene Vorstellungskraft, worum es hier geht, ja, an neuen Methoden. Und mittlerweile gibt es ja auch Drohnen, die so klein sind wie ein Streichholz und die durch jeden Fensterspalt fliegen können und die genau wissen, wen im Sitzungsraum sie sozusagen unter Anführungszeichen zu neutralisieren haben. Das waren Informationen, die hat mir das Rote Kreuz bereits vor 5-6 Jahren gegeben, und das sind keine Geheiminformationen, das weiß man, das kann man überall nachlesen. Also die Kriegsführung, die Waffentechnologie hat sich massiv geändert, und immer wenn Krieg ist, ist natürlich frei nach Heraklit, Krieg als der Vater aller Dinge, die Innovationsmaschine ist am Laufen, ja, und das preist Israel für sich an. Das ist aber auch der Fall für viele andere. Das gilt für Russland, das gilt für die Ukraine, das gilt für die USA ganz besonders. Also hier ist sozusagen wird im Zeitgleich werden Militärtechnologien weiterentwickelt. Und das ist nun mal das eine. Das heißt, die Doktrinen, die geschrieben wurden in einer Zeit, als man noch so etwas wie ein statisches Gleichgewicht des Schreckens hatte, beziehungsweise dann in der Folge dank präziser, präzis ausgehandelter Abrüstungsverträge, wurden die Arsenale verringert. Wir haben gesehen, dass in den letzten 15 Jahren die USA aus sehr, sehr vielen dieser Abrüstungsverträge ausgestiegen sind. Das heißt, es ist ein Vakuum entstanden. Und da sind, nehme ich an, viele Staaten, Russland ist ein sehr großer Staat mit der größten Landmasse und gegenwärtig natürlich unter einem sozusagen im Prisma der Beobachtung viel, viel stärker als das beispielsweise für Israel gilt, wo niemand genau hinschauen will, was da alles passiert an Kriegsführung. In dem Fall, würde ich sagen, ist eine neue Doktrin erforderlich. Wie die westlichen Medien darauf reagieren, war zu erwarten. Das US-Außenministerium hat auch kräftig auf den Tisch geschlagen. Aber das war's dann auch. Ich würde sagen, es ist nun manches klarer. Vielleicht führt es zu einer Zügelung der Sprache, weil wenn wir deutsche Politiker haben, wenn wir französische Politiker haben, die sagen, ja, alles, was an Waffenmaterial da ist, das müssen wir den Ukrainern geben und die sollen dann, die haben dann auch das Recht, russisches Staatsgebiet zu beschießen. Die können sehr wohl Moskau beschießen. Das ist dann deren Sache. Vielleicht, ja, ich bezweifle es, aber vielleicht zügelt der eine oder andere deutsche, französische Politiker seine Sprache.
Mhm. Ja, und es gibt ja auch immer wieder die Überlegung von, ich nenne sie mal, auch durchaus russischen Hardlinern, die sagen, man müsste jetzt erstmal auch ein Zeichen der Stärke senden und mal einen westlichen Staat mit einer Kernwaffe angreifen, um zu zeigen, wie Russland auch seine roten Linien setzen kann. Ja, das zum einen und zum anderen die sich jetzt am meisten darüber aufgeregt haben, über diese Anpassung der Nukleardoktrin, waren die USA. Und mein erster Gedanke war, die USA sind bisher das einzige Land gewesen in der Menschheitsgeschichte, das auf zivile Ziele Nuklearwaffen eingesetzt haben, nämlich damals am Ende des Zweiten Weltkrieges auf Hiroshima und Nagasaki. Mein erster Gedanke, die haben da eigentlich wenig zu melden, weil sie die einzigen sind, die diese Waffe tatsächlich mal gegen zivile Ziele eingesetzt haben.
Das Faszinierende, das ist das Schreckliche, ist ja, dass wann immer es Gedenkfeiern Anfang August zu diesen beiden Katastrophen gibt, es werden nie die USA erwähnt, auch nicht von japanischer Seite. Aber es ist dann nach dem Abwurf der Atombomben, ist dann der nächste Satz, siehe von der Leyen, August dieses Jahres wieder, nicht zum ersten Mal. Und umso bedenklicher ist natürlich jetzt die Nuklearbedrohung durch Russland. Das ist schon eine erschreckende Verzerrung von Fakten. Sie haben diese Hardliner erwähnt. Einer davon ist, wenn ich mich recht erinnere, Sergei Karaganov, glaube ich, ist sein Name. Er ist Professor an der Harris School of Economics, hat Präsident Putin auch moderiert während des St. Petersburger Wirtschaftsforums, wenn Sie sich daran erinnern. Und es war in diesem Gespräch sehr klar ersichtlich, dass der Moderator, der viel größere Hitzkopf war, obwohl Akademiker, ja, als der Staatspräsident auf der anderen Seite. Ja.
Mhm. Ja, das ist schon interessant zu sehen, dass Putin ja auch die Kritik an ihm ist, dass er zu liberal, zu zurückhaltend sei gegenüber dem Westen. Das kann man sich hier bei uns in unseren Gefilden kaum vorstellen. Ja, Frau Kneißl, wir müssen jetzt aber noch über die sich zuspitzende Lage im Libanon zu sprechen kommen. Das sollte eigentlich schon fast unser Hauptthema heute sein. Wir kommen erst etwas später heute dazu zu sprechen. Denn ja, die Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah, die nähert sich jetzt mittlerweile einem ausgewachsenen Krieg. Nach der jüngsten israelischen Angriffswelle im Libanon ist jetzt offen, wie sich die Eskalation weiterentwickeln wird. Das israelische Militär hat jetzt am Dienstag mitgeteilt, dass es in der Nacht Dutzende Hisbollah-Ziele im Südlibanon getroffen hat. Ein Tag, nachdem es eine Welle von Luftangriffen gegen die von Iran unterstützte Gruppe gestartet hatte. Das war der tödlichste Tag im Libanon seit Jahrzehnten. Der libanesische Gesundheitsminister Firas Abiad sagte auf einer Pressekonferenz in Beirut, die Angriffe hätten Krankenhäuser, medizinische Zentren und Ambulanzen getroffen. Die Regierung ordnete daraufhin die Schließung von Schulen und Universitäten im größten Teil des Landes an und begann mit der Vorbereitung von Unterkünften für die aus dem Süden des Landes vertriebenen Menschen. Es gibt auch Videos zu sehen, Frau Kneißl, auf denen Menschen in Scharen vom Süden in den Norden des Landes fliehen. Die Straßen sind verstopft und überfüllt. Die Menschen fliehen in Scharen gen Norden. Und ja, die Hisbollah hat jetzt am Dienstagmorgen erklärt, dass sie mit einem Raketenbeschuss auch mehrere israelische Militärziele angegriffen haben. Bei diesen Luftangriffen von Israel im Libanon sind jetzt nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums über 500 Menschen an nur einem einzigen Tag getötet worden. Über 1600 Menschen sind teilweise schwer verletzt worden. Unter den Opfern sind, ähnlich wie im Gazastreifen, überwiegend Frauen und Kinder. Sanitäter sind dabei. Es ist die höchste Zahl an Toten und Verletzten im Libanon seit Beginn der Auseinandersetzung, jetzt vor knapp einem Jahr am 7. Oktober. Die Regierung in Beirut wirft Israel angesichts dieser Angriffe einen Vernichtungskrieg in jedem Sinne des Wortes vor. Israel verfolge einen destruktiven Plan, um libanesische Dörfer und ländliche Gegenden zu zerstören. Jetzt am Montag hatte der israelische Verteidigungsminister Gallant in einem Video angekündigt, er sagte, wir verstärken unsere Angriffe im Libanon. Die Aktionen werden fortgesetzt, bis wir unser Ziel erreicht haben, die Bewohner des Nordens sicher in ihre Häuser zurückzubringen. Auch der UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte jetzt vor einer weiteren Eskalation in Nahost. Er sagte, das libanesische Volk, das israelische Volk und die Menschen auf der ganzen Welt können es sich nicht leisten, dass der Libanon zu einem zweiten Gaza wird. Frau Kneißl, was sind denn Ihre Gedanken? Ich bin mir sicher, Sie haben die Bilder auch gesehen. Es hat mich so ein wenig eben auch erinnert an den Kriegsausbruch jetzt vor rund einem Jahr im Gazastreifen. Wie schätzen Sie das denn ein, die militärische Situation? Und teilen Sie da diese Sorge des UN-Generalsekretärs, dass der Libanon nun zu einem zweiten Gaza werden könnte?
Ja, absolut teile ich diese Sorge. Und der türkische Präsident Erdogan hat in der UN-Generalversammlung vor ein paar Tagen die sehr wichtige Frage gestellt, wer stoppt Netanyahu? Ja, niemand stoppt Netanyahu, niemand stoppt die israelische Luftwaffe. Sie haben es jetzt ausführlich beschrieben, was alles im Libanon los ist. Und es ist ein winziges Land. Ja, es versuchen Menschen aus dem Südlibanon ein paar Kilometer weiter nach Norden zu kommen. Und wir haben an sich eine Wiederholung der Situation aus den 70er, 80er Jahren, als Israel Palästinenser und auch Schiiten aus dem Süden vertrieb. Das Land wurde zum Vakuum. In dieses Vakuum stießen neue Kräfte vor. Und Israel musste dann nach über 20 Jahren Besetzung des Südlibanons wieder abziehen. Ich habe keine Ahnung, was Netanyahu mit dieser aktuellen Bombardierung bezwecken will. Die israelische Führung stellt sich auch gegen jeden Vorschlag einer Feuerpause. Es war offenbar die Hisbollah bereit, und das aus nachvollziehbaren Gründen. Die stehen wirklich im Moment mit dem Rücken zur Wand. Daher wahrscheinlich die Logik von Netanyahu, ja, dann lasst uns jetzt die Gunst der Stunde nutzen und macht das Land platt, ja. Also das ist, es ist Netanyahu jedenfalls zuzutrauen. Ja. Es gibt hier viele Gründe, warum die Israelis in dieser Form vorgehen. Die können wir jetzt hier nicht alle aufführen. Wir können gerne oder müssen wahrscheinlich nächste Woche den Libanon wirklich zentral behandeln und können nicht sozusagen über Zelenskys Friedensformeln und so weiter spekulieren, weil die sind, wie gesagt, Kommunikationsblasen ohne irgendeine Relevanz für die Wirklichkeit. Aber das, was sich im Moment im Libanon abspielt, parallel dazu in der Westbank, parallel in Gaza weitergeht, ist Horror, ist Hölle. Und niemand stoppt Israel. Ja? Also ich habe keine einzige Meldung von einer Regierung der EU oder Großbritanniens, der USA, Kanadas dazu vernommen. Wenn ich vielleicht über das Schlachtfeld in Westasien hinausgehen darf, zurück genau in dieses Europa, dann, ich werde dafür wahrscheinlich von dem einen oder anderen wieder heftig attackiert werden, aber das ist völlig egal. Europa wird das nächste Schlachtfeld sein. Und zwar aus der Logik heraus, dass mittlerweile Millionen Menschen aus Syrien, aus dem Libanon, es sind Zehntausende auch aus dem Libanon gekommen, nach Deutschland mit dem Hinweis, sie wären Syrer oder Afghanen oder was auch immer, sie sind Libanesen oder Palästinenser aus dem Libanon. Aber sie bekommen ja diese Entwicklungen mit, ja. Und wir haben derzeit Demonstrationen, wo man sich sozusagen pro Israel, anti Israel dann entsprechend anschreit. Aber das kann noch zu sehr, sehr viel mehr werden. Ja? Hm. Und daher ist diese Lähmung Europas, dieses Schweigen, ja, das Schweigen der UNOSIT-Staaten, ja, ich würde sagen, das ist auch ein Verbrechen, ja. Das ist Beteiligung am Verbrechen. Und der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, von dem ich grundsätzlich jetzt nicht so schwer beeindruckt bin, ja, ich habe mit ihm persönlich 2-3 Mal zu tun gehabt, aber er nennt die Dinge zumindest klar beim Namen und wird dafür also entsprechend attackiert seit einem Jahr von Israel. Er hat zum Rücktritt aufgefordert, er wurde alles Mögliche genannt. Und wie gesagt, auch hier, das habe ich ja mehrfach in unserer Sendung kritisiert, es kam nie ein UNO-Staat wie die Schweiz oder Österreich zu seiner, sozusagen, ihm zu Hilfe ist jetzt das falsche Wort, aber ihn in irgendeiner Weise öffentlich verbal zu unterstützen, ja?
Hm. Ja, und die große Frage, Frau Kneißl, die sich jetzt mir und vielen anderen Beobachtern da draußen stellt, was hat Israel im Libanon vor? Was sind eigentlich die Kriegsziele? Und ich hatte ja...
Sie haben vollkommen recht. Und das, glaube ich, weiß Netanyahu selbst nicht. Das weiß nicht der israelische Generalstab. Es gibt keine Kriegsziele.
Also es heißt ja offiziell, ich hatte vorhin Verteidigungsminister Yoav Gallant zitiert, die Bewohner des Nordens, also aus Israel, sicher in ihre Häuser zurückzubringen. Wenn dieses Kriegsziel erreicht ist, dann ist auch vorbei, so nach dem Motto. Nehmen Sie das ab, also nehmen Sie das für bare Münze?
Das nehme ich natürlich ab, weil mittlerweile haben wir ja Haifa unter Beschuss. Es erreichen Hisbollah-Raketen, ja, reichen ja tief in das israelische Gebiet hinein. Die machen jetzt nicht nur das Leben schwer für die Menschen auf beiden Seiten. Es ist keine wirkliche Grenze, ja. Es ist eine Waffenstillstandslinie aus dem Jahr 1949 und die sie aber entlang in weiten Teilen geht, der Grenzziehung zwischen den Mandatsgebieten Palästina, britische Krone, und Mandatsgebiet Libanon, Syrien war unter französischer Kontrolle. Aber an sich müssten oder hätten schon längst Libanon und Israel einmal ihre Grenzen ziehen müssen. Nur das Problem ist, ich habe das auch in einem Telegram-Post vor 10 Tagen dargestellt, das wirkliche Hauptproblem in der ganzen Sache ist, Israel hat nie sein Staatsgebiet definiert. Und Israel wird sein Staatsgebiet auch nicht definieren. Weil Israel nicht in Grenzen denkt, in Grenzlinien, sondern ausschließlich in Siedlungsgebieten und in Frontiers. Das heißt, dort, wo das Gras grüner ist, dorthin zieht man. ähnlich wie die nordamerikanischen Siedler sozusagen immer weiter vorgestoßen sind in die Gebiete, wo vormals die nordamerikanische Urbevölkerung lebte, bis sie dann an der Pazifikküste angekommen waren. Wären sie dort nicht angekommen, wären sie vielleicht noch ein Stück weitergezogen.
Ja? Ja, und es gibt auch, ich hatte jetzt erst kürzlich eine Doku gesehen, die sich nochmal mit dem harten rechtsextremistischen Kern der israelischen Regierung auseinandergesetzt hat und da nochmal so einige Zitate gebracht hat. Und da gibt es einige, wie zum Beispiel der Finanzminister Smotrich, die tatsächlich sagen, unsere Grenzen, wie Sie gerade schon ausgeführt haben, die sind gar nicht klar definiert. Also die können laut seiner Aussage, sind Teile von Jordanien auch israelisches Land und das zieht sich dann hoch bis nach Damaskus, Teile von Ägypten, könnte man laut diesen Rechtsextremisten und Rassisten, die es teilweise tatsächlich auch sind, und davon da ist jetzt nicht die Rede von diesen Scheinrassisten, die wir hier im Westen haben, sondern von tatsächlichen Rassisten, die bei denen man manchmal das Gefühl hat, sie sind wie aus der Zeit gefallen, wenn man sich ihre Argumentation und ihre Rhetorik vor allen Dingen gegenüber den Ländern anschaut, von denen sie umgeben sind. Das sind für sie schon quasi Untermenschen, die da nichts zu suchen haben. Sie sind die Übermenschen, die das von Gott gepriesene Land haben und den Art göttlichen Plan und Ruf haben, sich dort weiter auszubreiten. Also es ist wirklich auch eine, wie Sie gerade schon richtig ausgeführt haben, eine Ideologie, bei der man nicht weiß, wie weit sie da noch gehen werden. Also wirklich erschreckend. Ja, Frau Kneißl, und Sie geben mir jetzt gerade das Handzeichen. Sie müssen jetzt weiter, die nächste Konferenz ruft. Ich würde sagen, an dieser Stelle legen wir das Thema zumindest für heute erstmal zu den Akten. Nächste Woche werden wir uns dann mal noch tiefer und ausgehender mit dem Konflikt Libanon-Israel beschäftigen. Jetzt bedanke ich mich erstmal bei Ihnen für Ihre wie immer sehr kompetenten, spannenden Ausführungen und wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß bei dem letzten Tag der Energiewoche in Moskau und wünsche Ihnen dann eine gute Heimreise in die russische Provinz zurück in Ihr Holzhaus, Frau Kneißl.
Ja, vielen Dank. Ja, es steht ein intensiver Tag an. Ich freue mich darauf. Und wie gesagt, mein Herz ist im Libanon. Ich bin mit vielen Freunden, ehemaligen Nachbarn in Kontakt. Es ist erschütternd. Und Kriegsziel kann ich nicht erkennen, weil die 70.000 Menschen aus dem Norden sind. Die werden so schnell nicht zurückkehren können. Es werden viele, viele Menschen noch ihr Zuhause verlieren. Aber ich für meinen Teil bin dankbar, dass es mir gelungen ist, in Russland anzukommen. Und langsam habe ich eben auch wieder mein Häuschen und einen kleinen Alltag der großen Distanzen. Aber es ist so etwas wie ein Rhythmus wieder entstanden.
Ja, das freut mich sehr zu hören, Frau Kneißl, und auch von meiner Seite, liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Sonntag. Genießt den letzten Tag des Wochenendes und dann bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.